Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Populärmusik und der Begriff der Nation, auch in Form von Nationalismus, da tut sich gerade enorm viel im deutschsprachigen Raum. Rechte Musiker besetzen das Thema, schwafeln von der unterdrückten Nation, die sich befreien soll, und finden auch enormen Zuspruch. Popwissenschaftler analysieren die Lage ab morgen bei einem Kongress in Mainz unter dem Motto One Nation Under a Groove, angelehnt an Titel und Album der legendären Gruppe Funkadelic. Ready or not, yeah. One Nation Under Groove von Funkadelic. Ja, wenn die Gruppe 1978 eines nicht im Sinn hatte, dann war es wohl Nationalismus, wie er heute immer offener im deutschsprachigen Popmusiktexten vorkommt. Und deshalb gleich die Frage an Thorsten Hindrichs, der den Kongress der Popwissenschaftler in Mainz organisiert. Hallo, Herr Hindrichs.
Ja, hallo.
Warum dieser Titel One Nation Under Groove?
Naja, der Titel ist natürlich wie bei den meisten Titeln erstmal nach Kriterien der Catchiness ausgesucht worden, dass wir irgendwie auch einen griffigen, greifenden Titel haben. Aber der Untertitel der Tagung und das, worum es eigentlich geht, ist das Konzept der Nation als Kategorie populärer Musik zu diskutieren und vor allen Dingen auch zu hinterfragen.
Was heißt denn überhaupt Nation oder Englisch Nation im Pop? Ist das nicht gerade eben etwas Internationales im Sinne von Global Nation?
Da geht es ja schon los. Da gehen die spannenden Fragen schon los, die wir diskutieren wollen. Wir haben auf der einen Seite sozusagen diesen sehr engen Nationsbegriff, der ohnehin einem historischen Wandel unterliegt. Auch das wird Teil der Tagung sein. Und wir haben es gleichzeitig mit einem Phänomen zu tun, was angeblich immer international, global, weltweit funktioniert. Und da ergeben sich ganz große und auch spannende Spannungsfelder zwischen der angeblichen Internationalität von Popmusik, aber auch Versuchen beispielsweise von Musikwirtschaft, sowas wie nationale Popmärkte auch gegen die internationale Konkurrenz aufzustellen. Wir haben Nationenbegriffe als Marker für bestimmte popmusikalische Genres. Es gibt Britpop, es gibt Deutschrock, es gibt J-Pop, K-Pop, Italo-Rock oder Italo-Disco und so weiter und so fort. Und auch da ist die spannende Frage, das ist ja nichts Musikalisches, was jetzt, oder nichts rein Musikalisches, was Deutschrock oder Britpop oder sonst was ausmacht. Warum also diese Begrifflichkeit? Ist das dann nur ein musikwirtschaftlicher Zugriff oder der musikwirtschaftliche Versuch, den eigenen Markt zu schützen, oder steckt da noch viel mehr dahinter und so weiter?
Zumal diese Begriffe ja sehr unterschiedlich besetzt sind. Ich denke, wenn man an Italo-Pop oder Italo-Rock denkt, hat man was ganz anderes im Sinn als zum Beispiel bei Deutsch-Rock. Also sind diese Begriffe auch im Wandel, würden Sie sagen? Sind das bestimmte Labels, die sich verändern?
Labels verändern sich immer. Bei diesen Begriffen jetzt, was weiß ich, was Italo-Disco oder Deutschrock, kommt ja noch dazu, dass es darauf ankommt, wo sie und gerade unterwegs sind. Als Französin oder Franzose verbinden sie mit Italo-Disco wahrscheinlich was ganz anderes als mit Deutschrock, oder als Schwedin oder Schwede haben sie vielleicht auch nochmal andere Assoziationsfelder, die sich beim Begriff Britpop aufmachen.
Natürlich. Ich wollte jetzt so ein bisschen darauf hinaus, dass es ja bestimmte Images auch von Labels gibt. Also zum Beispiel bei Deutschrock, also Begriffe Nation und Nationalismus im deutschsprachigen Pop und Rock sind ja aus der Geschichte heraus schon vorbelastet. Oder hat sich das geändert?
Das hat sich gerade, was den Begriff Deutschrock angeht, natürlich die letzten 40, 50 Jahre verändert. Ursprünglich sind ja tatsächlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eher politisch links stehende Rock- und Popbands, die auf Deutsch gesungen haben, als Deutschrock bezeichnet worden. Und dieser Begriff Krautrock ist ja eigentlich erst später dazugekommen. In den 80er Jahren lief unter Deutschrock alles von Grönemeyer über Kunze bis Papp und Lindenberg. Wir haben seit Anfang der Nullerjahre, meiner Beobachtung nach, da auch so eine Umwertung dieses Deutschrock-Begriffs, den jetzt zunehmend eine Szene an sich genommen hat oder derer sie sich bemächtigt hat, die das Erbe der bösen Onkels mehr oder weniger angetreten haben. Also diese ganze deutsch singende Punkrock-Szene rund um Freiwild und Krawallbrüder und wie die alle heißen.
Und da verschwimmen ja offensichtlich auch die Begriffe, denn also gerade sowas wie Punk würde man früher eindeutig links verorten. Inzwischen wenden sich Volks- und Schlagermusiker, Heavy Metal, aber auch Poprocker und auch Rapper, das ist eben auch ein relativ neueres Phänomen, auch wenn sie extrem rechtes Gedankengut haben, diesen Musikstilen zu. Was ist da passiert?
Da ist erstens passiert, dass es diesen Mythos gibt, dass Popmusik und Rockmusik, insbesondere im deutschsprachigen Raum, irgendwie antibürgerlich und anti-establishment und von daher automatisch irgendwie auch politisch links verortet wäre. Das hat noch nie gestimmt. Das tatsächlich nicht stimmt, wird, glaube ich, erst die letzten 20, 25 Jahre so richtig sichtbar. Was diese ganze Hip-Hop-Geschichte angeht, ist das natürlich ein sehr spannendes Phänomen, zumal wir da auch nochmal unterscheiden müssen zwischen Musik, die aus der extremen Rechten kommt und von der extremen Rechte gemacht wird, und Musik, die mehr aus der im weitesten Sinne Mehrheitsgesellschaft kommt, aber zum Teil auch extrem rechte Positionen und Einstellungen bedient.
Ja, und das vor allem vor dem Hintergrund, dass Hip-Hop und Rap ja die Chartbreaker-Musik überhaupt ist. Also die letzten Jahre sind ja praktisch fast exklusiv Rap- und Hip-Hop-Titel in den deutschen Charts oder Download-Charts vorbehalten. Zumindest wenn man die Charts eben noch als ernstzunehmenden Indikator für den Geschmack des Volkes betrachtet.
Das ist ja durchaus auch Teil der Strategie. Also wir haben auf der einen Seite so die ganz klassische extreme Rechte rund um Parteien wie NPD, Dritter Weg plus Kameradschaften etc. pp., die angefangen haben so um 2010 tatsächlich auch mit nationalem Sprechgesang, wie sie es genannt haben, zu experimentieren, genau vor dem Hintergrund. Das ist die Musik, die die Jugend im Moment in Deutschland am meisten hört, und wir müssen gucken, dass wir da die Verbindung zur Jugend nicht verlieren. Das Projekt ist bis auf Weiteres, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, gescheitert. Also von diesen Oldschool-extremen Rechten. Aber wir haben natürlich die letzten paar Jahre ein neues Phänomen, auch wenn die sogenannte neue Rechte gar nicht so neu ist, wie sie immer dargestellt wird. Aber über identitäre Bewegung, 1%, Kontrakultur, Halle und so weiter, gibt es nochmal eine ganz neue extrem rechte Strömung, die versucht, sich als sehr moderne, hippe Jugendkultur zu inszenieren. Die setzt auch gerade im deutschsprachigen Raum extrem auf Hip-Hop und Rap.
Herr Hinrichs, wir haben eben schon über die Deutsch-Rapper und Hip-Hopper gesprochen, die eben auch nationalistisches und rechtsextremes Gedankengut in ihren Texten unterbringen und offensichtlich eine Menge Menschen damit erreichen. Der Deutsch-Rapper Chris Ares, der sich nach dem griechischen Kriegsgott benennt, beschwört da altes Großmachtstreben wie auch Anti-Amerikanismus.
Diesen Song hier widme ich unserer Bewegung und dem Widerstand, denn wir geben wirklich alles, kämpfen hier für dieses Land von Goethe, Schiller und von Bach, Nietzsche, Heidenkant und Bismarck auch bei Tiefernacht. Regierung korrupt, die Kultur liegt im Sterben, von Wien bis Stettin, wir stehen hier für die Erben, verwurzelt in Deutschland. Du mein Deutschland, stets an deiner Seite, auch wenn du uns mal enttäuscht hast.
Ja, auch wenn er sich da ein bisschen verspricht und Stettin statt Stettin sagt. Also Chris Ares und Du mein Deutschland, der Mann hat es in die Amazon-Charts geschafft, stand auf Platz 6 bei den wöchentlichen Downloads. Thorsten Hinrichs, ist rechter Nationalismus hier wieder Mainstream-kompatibel geworden?
Das ist jetzt gerade bei diesem Beispiel, glaube ich, eine sehr schwierige Frage, weil ich schon ein bisschen auch meine Zweifel habe, ob diese Download-Charts bei Amazon, iTunes und wie sie alle heißen, ob die auf einer wirklichen Nachfrage beruhen.
Sie halten es doch eher weiter für ein Nischenphänomen?
Ich halte es tatsächlich an der Stelle erstmal für ein Nischenphänomen. Ich glaube, dieser große Charterfolg, dieser angebliche Charterfolg, der jetzt ja auch erfolgreich durch alle Medien gejagt wird und Chris Ares nochmal zusätzliche Aufmerksamkeit beschert, ist nicht unter in Anführungszeichen normalen Umständen zustande gekommen, auch wenn ich das nicht beweisen kann. Aber es ist schon sehr auffällig, dass mehr oder weniger zum Aufpoppen der ersten Meldung über den Charterfolg in der extrem rechten Zeitschrift Compact ein langes Interview mit Chris Ares abgedruckt ist, in dem es genau um diesen Charterfolg geht. Und das ist zeitlich doch arg.
Gut, dann wollen wir natürlich überhaupt nicht auf diesen Popularisierungszug aufspringen, aber es ist doch ein Phänomen, dass immer mehr solche Musiker mit solchen Gesinnungen ganz offen damit ans Publikum treten.
Das ist wohl richtig, also gerade Chris Ares oder Komplott von Kontrakultur Halle, und da gibt es noch einige mehr, die im weitesten Sinne im Umfeld der deutschen identitären Bewegung anzusiedeln sind, machen sich ja so diese Strategie der Metapolitik der sogenannten neuen Rechten zu eigen und versuchen eben über den Kulturkampf von rechts kulturelle Hegemonie herzustellen. Also auch die modernen Nazis haben ihren Gramsci gelesen und versuchen eben diese kulturelle Hegemonie hinzubekommen. Und das ist ein Teil der Strategie. Ein anderer Teil der Strategie sind sämtliche Eingaben, Hinterfragungen und sonstige Torpedierungsversuche von beispielsweise Theaterinszenierungen, von Operninszenierungen, Schauspiel, also auch im Bereich der sogenannten ernsten Musik.
Sie meinen jetzt via AfD-Politik? Oder?
Beispielsweise auch via AfD und Institut für Staatspolitik rund um Kurz Kubitschek und diese Bewegung 1%. Also die versuchen das wirklich auf ja, breitest denkbarer kultureller Basis, diese von ihnen sogenannte Metapolitik zu betreiben. Mhm. Viel spannender und bedenklicher finde ich ja tatsächlich, sich dann nochmal anzugucken, was passiert denn im Pop-Mainstream der sogenannten Mitte.
Ja.
Weil, also, da kann ich ja auch so diesen sogenannten Rechtsruck, diesen Modus des nochmal sagen dürfens oder in dem Fall des nochmal singen dürfens auch im, in Anführungszeichen, ganz normalen Mainstream beobachten. Ja. Und das ist dann die berühmte Mitte der Gesellschaft, die ja eigentlich
Sie meinen jetzt,
eine quantitative Größe ist oder eine statistische Größe ist und nicht eine politisch neutrale Menge irgendwo in der Mitte.
Also, da reden wir jetzt über Andreas Caballé, über Rammstein vielleicht auch oder auch Freiwild und Bands, also die.
Und wie sie noch alle heißen, also auch in der Hip-Hop-Szene. Flair ist, glaube ich, bei den Jugendlichen inzwischen komplett unten durch, weil der ist einfach alt. Aber als der so Ende der Nullerjahre mit seinem ganzen Neue Deutsche Welle-Projekt an den Start gegangen ist, das strotzt ja von Nationalismus und hat sich millionenfach verkauft.
Das finde ich insofern spannend, weil der Hip-Hop ja eigentlich eine Musik ist, die per Definition schon aneckt durch extreme Positionen. Das war schon in ganz alten Zeiten so bei Copkiller und Fuck the Police, Gewaltfantasien da als Ventil in der Musik, sexistische, rassistische, selbst mehr oder weniger antisemitische Texte hatten und haben da Erfolg, ohne dass man den Musikern, also zumal wenn sie eben nicht aus Deutschland kommen, diese Einstellung dann immer eins zu eins unterstellen muss oder darf. Also wie ist das hier bei den rechten und rechtsextremen Rappern?
Das ist mit einer der entscheidenden Unterschiede, oder es gibt mehrere entscheidende Unterschiede, aber ein entscheidender Unterschied ist tatsächlich, dass, wenn wir über den Gangster-Rap der späten 80er, frühen 90er in den USA sprechen, die Interpreten und wenigen Interpretinnen, die es gegeben hat, doch nach außen immer sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass sie in dem Moment, wo sie ihren Hip-Hop-Track performen, dass sie da eine Rolle übernehmen und es eine Unterscheidung gibt zwischen der Bühnenfigur und der Privatperson. Ice-T ist da, glaube ich, so das eingängigste oder augenscheinlichste Beispiel. Und diese Trennung zwischen Bühnenperson und Privatperson, die nimmt ja jemand wie Chris Ares überhaupt nicht vor und die nimmt auch jemand wie Flair überhaupt nicht vor.
Also wir haben hier Hip-Hopper als rechte Aktivisten beziehungsweise rechte Aktivisten im Gewand von Hip-Hoppern.
Und das ist nicht mehr so ganz einfach zu unterscheiden, was ist zuerst der Hip-Hopper oder der rechtsextreme Aktivist.
Bleibt natürlich auch die Frage, Thorsten Hinrichs, wie ist Ihr Fazit? Also gibt es inzwischen eine genuin rechte Popkultur ausgehend von massenkompatibler rechter Popmusik?
Die gibt es, das hängt aber dann eigentlich mit der ganz banalen Erkenntnis zusammen, dass jede gegebene Gesellschaft die Musik macht, die ihrem inneren Einstellungspotenzial entspricht. Und die bundesdeutsche Gesellschaft ist im Moment so aufgestellt, wie sie aufgestellt ist. Das belegen ja sämtliche Mitte-Studien der letzten 20 Jahre. Und dementsprechend wundere ich mich nicht, dass sich das dann eben auch in Popmusik abbildet.
Das ist natürlich auf eine Art deprimierend, denn es besagt ja auch, dass da erstens viel verloren gegangen ist, was noch in den 80ern, 90ern vielleicht noch Konsens war an politischer Einstellung und dann aber auch einen Verlust an Reflexionsniveau. Ich habe immer gedacht, dass, wie auch immer geartet, also wenn es jetzt Pop- oder Hip-Hop-Künstler von früher sind, dass da deutlich mehr verschiedene Ebenen sich abspielen und eben nicht alles sich eins zu eins abbildet.
Ja, aber das ist dann vielleicht zu viel verlangt von der Popmusik, dass sie die Welt rettet. Also das müssen wir, glaube ich, schon selber machen.
Nationalismus in der Popmusik nimmt zu. Wie sehr, warum und auf welche Weise, das diskutieren Wissenschaftler ab morgen beim Treffen One Nation Under Groove, organisiert von Thorsten Hinrichs, der uns diese Hintergründe geliefert hat. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.